das Thema Rom unterstrichen Ja.
Radio Roma Respekt. Subjekt, ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom
Subjekt,
unterstrichen Ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
What the fuck? Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romnia.
Unterstrichen Ja.
Radio Roma Respekt.
Sie arbeitet nicht an Bildern, die im Wartezimmer der Zahnarztpraxis Schmerzen lindern können. Im Gegenteil. Sie macht Collagen, Bilder, Filme, die wehtun, sagt Tina Leisch. Und dann sagt sie noch, wer will, dass die Verhältnisse gerechter und die Welt, vor allem die Welt der ärmeren Leute, schöner wird, braucht solche Kunst. Wenn bei emanzipatorischer, politischer Kunst jemand nach dem Staatsanwalt schreit, dann ist das ein Gütemerkmal. Bei Marika Schmidt schrien viele, sagt Sebastian Bubner. Individuelles wird hier zum Kollektiven. Privates wird zu Öffentlichem, Öffentliches zu Privatem, Einzelgeschichte zu Zeitgeschichte. Ihr gelingt es, die ganze unfassbare Tragweite von Verfolgung, Erfassung, Deportation, Arbeitslager, Vernichtungslager und Ermordung exemplarisch an ihrer Familiengeschichte lebendig zu machen, sagt Simone Schönet.
Also, keine Ahnung, wenn ich vielleicht eine andere Herkunft hätte oder so, dann würde vielleicht auch Blumen malen, weiß ich nicht, ja, also, keine Ahnung.
Wenn ich eine andere Herkunft hätte, würde ich vielleicht auch Blumen malen. Radio Roma Respekt Nummer 22. Die Künstlerin Marika Schmidt.
Wie bin ich Künstlerin geworden? Also, ich bin irgendwann bei der Malerei gelandet, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, das hat mir einfach taugt und ja, aber irgendwann, also ich habe viele Ausstellungen gemacht, aber irgendwann habe ich gesehen, dass ich mit der Malerei nicht weiterkomme, weil man, ja, irgendwann bin ich angestanden. Und vor allen Dingen, die Malerei war mir persönlich zu eng für das, was ich nach außen transportieren wollte. Deshalb bin ich dann letztlich beim Film gelandet. Und die Kunst bietet eine besondere Möglichkeit, die Verhältnisse zu kommentieren oder ja, bietet auch gleichzeitig ein Ventil, ja, um auch Dampf abzulassen, weil ja, also so bin ich halt bei der Kunst gelandet. Das ist für mich ein Werkzeug. Ich bin eigentlich auch zum Film gekommen, ohne irgendwas zu wissen. Ja, letztlich habe ich mir dann alles selber beigebracht. Aber das war für mich irgendwie leichter, mit dem Computer mir alles selber anzueignen, als in der Malerei.
Seit 1999 arbeitet Marika Schmidt künstlerisch zu Roma-Feindlichkeit. Sie arbeitet konzeptuell mit Filmen, Plakaten, historischen Recherchen, auch im öffentlichen Raum. Das tut sie mit Bezug auf John Heartfield, den Erfinder der politischen Fotomontage. Marika Schmidts persönliches Erleben, das Erleben ihrer Mutter und die Suche nach der Geschichte ihrer Familie haben sie zu ihrer Arbeit motiviert. Sie öffnet sich, gibt viel von sich preis, zeigt Wunden. Mit diesen sehr persönlichen Erfahrungen beschreibt sie die kontinuierliche Gewalt einer Gesellschaft gegen ihre Minderheiten. Sie beschreibt das Trauma der Vernichtung im Nationalsozialismus als eine gesamtgesellschaftliche Wunde, in die sie mit ihren Arbeiten den Finger legt. Dafür erhält sie nicht nur Anerkennung, sondern meist starken Gegenwind.
Ich bezeichne das, was ich mache, eigentlich als Art Brut. Ja? Ich habe das eingedeutscht. Also eben, ich glaube, dass die Arbeiten genauso sind, wie sie sind, aus dem Grund, weil da einfach auch sehr viel Eigenständigkeit drinnen ist und nicht nur Erlerntes, was man zum Beispiel an der Akademie lernt oder so, ja. Und ich glaube, dass das natürlich, also das begegnet man immer wieder. Also dass Leute sagen, ja, aber technisch und so, ja, ist das jetzt nicht perfekt oder ja, aber ich glaube irgendwie, dass es um das gar nicht so geht. Ja. Die Kunst besteht für mich darin, eben, also dass das was macht, Menschen, die sich das anschauen, egal ob es Filme, Publikationen oder Ausstellungen sind, dass das dann einfach was macht, dass das was erzeugt, ja. Also einfach, dass es die Leute inspiriert, ja, selber zu denken oder dann, dass es sie letztlich zur eigenen Geschichte führt. Und ich glaube, das ist die Kunst in meiner Arbeit. Und da geht es nicht um Perfektionismus oder ja, perfektes Bild oder perfekten Ton. Natürlich, also habe ich mich weiterentwickelt. Also sind schon besser. Der Ton ist besser, das Bild ist besser. Immer noch nicht perfekt, aber letztlich ist das, glaube ich, egal.
Ich habe an deinen Werken gesehen, dass du dich selber als Person mit Verletzungen total stark in die Waagschale wirfst, dich sehr exponierst, sehr öffnest und auch deine Familiengeschichte preisgibst. Und ich denke, dass das genau dazu führt, dass Leute berührt sind, weil du viel zeigst. Und das hat auch mit deiner Art von Aktivismus zu tun. Wie hängt dein Aktivismus mit deiner Kunst zusammen?
Ja, also für mich persönlich ist die Geschichte, also die, wenn man so will, die persönliche, die Familiengeschichte oder so, das ist für mich untrennbar. Also, keine Ahnung, wenn ich vielleicht eine andere Herkunft hätte oder so, dann würde ich vielleicht auch Blumen malen, weiß ich nicht, ja, also, keine Ahnung, aber so ist das einfach für mich, ja, eine steady Agenda, also, ja.
Würdest du dich als Roma-Aktivistin bezeichnen?
Also wenn, dann als Romni und als Aktivistin, aber nicht als Roma-Aktivistin. Genauso wie es für mich persönlich keine Roma-Kunst gibt, ja.
Warum nicht?
Ja, weil das auch schon wieder so ein Klischee ist, ja. Also wieso? Also wenn, dann bin ich Romni und Künstlerin, aber ich mache keine Roma-Kunst, ja. Mich stört das einfach, weil das so, da wird man automatisch reduziert auf die Herkunft. Ja. Natürlich spielt die Herkunft in meiner Arbeit eine sehr große Rolle, aber trotzdem ja, ist das für mich nicht Roma-Kunst.
Und jenseits der Kunst, die du machst, die einfach Kunst sein will, wie jede Kunst auch, machst du da auch noch einen anderen Aktivismus, eine andere Art von Aktivismus?
Ja, also für mich persönlich ist es ja überhaupt nicht wichtig, ob das jetzt als Kunst bezeichnet wird oder nicht. Ja, also ich glaube, dass meine Arbeiten einfach auf so viele verschiedene Ebenen wirken. Ja, also und das nämlich nicht nur Roma-spezifisch, sondern generell Erinnerungskultur, ja, historisches Gedächtnis, bla 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 bla, Geschichtsumgang generell, ja, natürlich, also Roma ist ein Schwerpunkt.
Wie fühlt sich da für dich der Kunstbetrieb an, in Österreich oder auch in Europa oder international, also was ist deine Position dazu?
Ja, der Kunstbetrieb ist sehr elitär und ja, also, aber das war nie meine Intention, da irgendwie, ja, das war nicht mein Bedürfnis, dass ich da involviert sein soll oder muss, sondern mir war es wichtig, autonom zu arbeiten und ich mache meinen Teil und ja.
Warum die Wunde offen bleibt? Das ist ein Film von Marika Schmidt aus dem Jahr 2016. Der erste Teil des Films zeigt dokumentarisch, wie die Aufstellung eines Werks von Marika Schmidt im öffentlichen Raum verhindert wurde. Das Werk erzählt von den Roma und Sinti des Ortes, macht ihre Vernichtung im Nationalsozialismus sichtbar, nennt ihre Namen und zeigt Fotos. Der Ort heißt Kirchstetten. Und dann sieht man, wie Marika Schmidt sich mit Anna Gleiersche-Entner unterhält. Sie ist Expertin für psychosoziale Beratung von Sinti und Roma. Aber sie spricht auch über ihren persönlichen Werdegang, über ihre Erkenntnisse, das kollektive Trauma, über Scham, über Tabus, über Misstrauen in gesellschaftliche Institutionen und darüber, wie es ist, Tochter von Eltern zu sein, die die Vernichtung im Nationalsozialismus überlebt haben. Zwischendurch werden ab und zu Dokumente aus den 70er Jahren vorgelesen. Da schrieben Lehrer oder Erzieher Berichte über Marika Schmidt, über ihr Verhalten in der Schule und im Kinderheim, über ihre Mutter. Dann spricht wieder Anna Gleischer-Entner und man merkt, das hat direkt etwas miteinander zu tun. Im nächsten Abschnitt des Films spricht Marika Schmidt mit der Psychoanalytikerin Elisabeth Breinin. Sie kritisiert die Vorgänge in Kirchstetten als Beispiel für ganz Österreich, für das mangelnde Bewusstsein der Täterschaft, für zu wenig politische Bildung in Schulen. Sie zeichnet mit ihrer Kritik ein klares Bild der österreichischen Mehrheitsgesellschaft und deren ungebrochenem Rassismus. Im letzten Teil des Films spricht Marika Schmidt mit der Schriftstellerin Simone Schönet. Sie unterhalten sich über Sprache, über den Kulturbetrieb. Simone Schönet argumentiert gegen Klischees, gegen Romantisierung von Roma und Jenischen, gegen Kulturalisierung, auch durch Linke, auch aus den eigenen Reihen. Sie sagt, dass man die Hand, die füttert, auch beißen darf.
Wie hast du deinen letzten Film angelegt? Was hattest du da im Kopf? Was waren deine Beweggründe, so vorzugehen?
Also das habe ich eh schon öfter erwähnt, also jede meiner Arbeiten, jede Arbeit steht für sich, ja. Aber interessant, glaube ich, wird es dann als Gesamtwerk, weil sie die Arbeiten, jede steht für sich, aber die Arbeiten beziehen sie alle aufeinander. Und also wie ich begonnen habe, mit meinem ersten Film, Eine lästige Gesellschaft, also da bin ich ja ganz naiv und ohne Wissen in das reingegangen, ja, also hab viele Sachen nicht gewusst und in nachfolgenden Arbeiten habe ich dann wieder, weiß ich nicht, irgendwas recherchiert oder, also die, manches erklärt sie dann, wenn man das Gesamtwerk sieht, manches erklärt sie dann einfach, ja. Also insofern beziehen sie sich auch alle aufeinander.
Also vielleicht ist so ein ganz wesentlicher Zusammenhang, dass in Die lästige Gesellschaft hast du die Geschichte deiner Großmutter erforscht mit Akten und man sieht dich in Archiven, wie du Archivpersonal nach Akten befragst und das Archivpersonal ist total widerborstig und hat irgendwie überhaupt kein Interesse offensichtlich und du musst da wahnsinnig drum kämpfen. Im nächsten Film geht es um deine Mutter und dann geht es im übernächsten Film um dich. Das ist, glaube ich, der Zusammenhang, oder?
Genau. Mhm. Genau. Also bei diesen drei Filmen ist es so, ja. Genau. Also mir war es einfach wichtig, zu zeigen, dass das mit 1945 nicht aufgehört hat. Und zu dem Film genötigt hat mich der Bürgermeister aus Kirchstetten, zu dem Film Warum die Wunde offen bleibt. Aufgrund dessen, weil der meine Installation, die ich dort machen wollte, es hat vor dem Krieg sehr viele Roma und Sinti gegeben, die dort gelebt haben und dann deportiert worden sind. Und es gibt überhaupt keine Erinnerung. Ja? Es gibt aber einen Nazi-Poeten, dem immer noch gedacht wird, also sämtliche Straßen und Plätze und sogar ein Kindergarten ist nach dem benannt, ja. Ja, also und nicht nur, das bezieht sich nicht nur auf diesen Ort, sondern eigentlich in ganz Österreich wird dem nach wie vor gehuldigt und ja, der wird gewürdigt, ohne also Erklärung über seine Rolle in der Nazizeit. Ja, und das war mehr oder weniger der Grund zu dem Film. Ich wollte damit zeigen, dass das nach wie vor wirkt und ja, und Generationen, Frauengenerationen jetzt betroffen hat. Das ist auch irgendwie ein wichtiger Aspekt in meiner Arbeit, dass das einfach interessant ist, ja, die vier verschiedenen Generationen, meine Urgroßmutter, meine Großmutter, meine Mama und letztlich ich selber.
Also das ist dann eine Ebene sozusagen in dem Film, wie deine Werke angenommen oder auch abgelehnt werden und wie du damit umgehst. Und das andere ist, dass du da drei total interessante Personen mit herangezogen hast. Wer ist das und warum hast du die herangezogen?
Ja, also erstens einmal bin ich mit allen dreien befreundet und kenne alle drei sehr gut und schon sehr lange und kenne auch die Positionen und habe einfach gedacht, das wäre super. Ja. Das war der Grund, also ganz einfach, nichts Spektakuläres.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es drei Frauen sind, die mit dir im Gespräch sind, die auch in einem sehr intensiven Gespräch mit dir sind und viel erzählen darüber, was es bedeutet, Kinder von Eltern zu sein, die Vernichtung überlebt haben, einerseits, und was das mit den Leuten macht. Und andererseits Frauen, die ganz, ganz klare Positionen äußern zu Rassismus in Österreich zum Beispiel und zur Gedenkkultur und Gedenkpolitik. Und das Schöne daran, die zu beobachten in deinem Film, das ist eben nicht nur, dass sie kluge Sachen sagen, sondern einfach, wie ihr miteinander kommuniziert. Das ist einfach ein ganz sehr persönliches Gespräch von Leuten, die unglaubliche Erfahrungen machen mussten und total stark sind. Das ist sehr berührend und sehr vorbildhaft, so würde ich das nennen.
Vorbildhaft ist lustig. Ja, das hat so sein wollen. Und ich glaube irgendwie, also so wie du das jetzt formuliert hast, also wie du das empfunden hast, das kommt einfach daher, weil wir uns schon länger kennen und ja, weil es uns einfach um die Sache geht. Ja. Deshalb funktioniert das so gut.
Und ich kann noch hinzufügen, dass diese Gespräche, gerade weil sie so persönlich sind, unglaublich starke Aussagen machen über Gesellschaft, ohne abstrakt zu sprechen, sondern während ihr sehr persönlich spricht, beschreibt ihr Gesellschaft noch deutlicher, als das in abstraktes Sprechen über Gesellschaft möglich machen könnte.
Ja, aber ich glaube einfach, das ist ganz wichtig. Ja? Diese Form finde ich total wichtig, weil ich grundsätzlich glaube, dass es nur so gelingen kann, Leute zum Nachdenken anzuregen. Ja? Weil wenn man das, also eben mit so persönlichen Gesprächen oder mit einer persönlichen Geschichte, weil das einfach leichter ist, ja, als wie wenn man da eben so allgemein bleibt. Das führt öfter dazu, ja, dass man sich das anschaut, aber dann geht man und man hat es gleich wieder vergessen.
Genau, das macht das dann berührend, dieser starke persönliche Bezug.
Fucicato, die verschwundenen Roma und Sinti aus Kirchstetten und der Fall Weinheber. Für diese Arbeit recherchierte Marika Schmidt Namen, Fotos und Schicksale der Sinti und Roma im Ort Kirchstetten in Österreich. Dabei spielen Täteraktivitäten und Vernichtungswille der lokalen Bevölkerung eine wichtige Rolle. Ursprünglich wollte sie mit diesem Material eine Installation in Kirchstetten in den öffentlichen Raum bringen, um Gedenken zu ermöglichen oder die Diskussion darüber anstoßen, dass es bisher kein offizielles Gedenken gibt. Der Bürgermeister und Bewohner des Ortes verhinderten die Installation. Marika Schmidt veröffentlichte die Kommunikation mit dem Bürgermeister.
Jetzt kurz zu deinem Werk Fucicato, um was es auch in deinem Film geht, was aber dem Film vorangegangen ist. Da hast du eine ganz umfangreiche historische Recherche gemacht zu den Roma in Kirchstetten, die da gelebt haben und die von dort deportiert und anschließend vernichtet wurden. Und bist sozusagen durch diese Recherche auf Widerstand gestoßen von Seiten zum Beispiel des Bürgermeisters von Kirchstetten und hast dann von ihm Briefe erhalten, die dein Werk in einer gewissen Weise bewerten und die zeigen, was für ein Stellenwert der solcher historischen Recherche beimisst und dem Gedenken an deportierte und vernichtete Roma. Und ich hatte den Eindruck, dass das Teil deines Werks ist, diese Korrespondenz zum Beispiel mit dem Bürgermeister, macht das dann zu einem Konzeptwerk, zu einem konzeptuellen Werk. Ist das so von dir beabsichtigt?
Ich glaube einfach, dass das meine Arbeiten öfter auslösen. Ja? Also das hat sich ja schon bestätigt. Und im Grunde genommen für mich ist das zum Teil natürlich auch anstrengend, aber gleichzeitig, also ja, besser geht's gar nicht. Ja? Also so heftige Reaktionen ist eigentlich für mich eine Bestätigung.
Kannst du die beschreiben, die Reaktionen, wie sich das dann für dich wiederum anfühlt?
Naja, also das ist einfach genau das Thema ist, ja, mit dem man sich einfach nicht beschäftigen will. Insofern eine Bestätigung. Und dass es dann doch, auch wenn es nur kurzzeitig ist, eine heftige Auseinandersetzung gibt. Ja.
Ihr habt denn eine Demo gemacht? Wie wurde die so aufgenommen in Kirchstetten?
Naja, also wie wurde die aufgenommen? Der Bürgermeister hat vorher noch einen Brief ausgeschickt und so, dass wir das machen. Ja, und hat die Bevölkerung darauf hingewiesen, ruhig zu bleiben. Und ja, es war eh niemand dort aus Kirchstetten. Ja, ein paar Leute, aber ganz wenig. Es sind einige Leute aus Wien dann hingefahren und ja. Also es ging eigentlich nicht um die Recherche, weil ich habe zwar schon in Kirchstetten recherchiert, aber das war schon 2000, ja. Und es ging also bei diesen Roma in Kirchstetten nicht nur um irgendwelche Roma, sondern das war ein Großteil meiner Familie, die ja dort gelebt haben. Und aufgrund dessen wollte ich einfach, also nachdem es ja seitens der Gemeinde null Auseinandersetzung gegeben hat, also überhaupt keine, das ist einfach, es gibt zwar auf der Gemeinde nach wie vor einen ganz dicken Akt, wo ganz groß draufsteht, ja, Zigeunerakt aus dem Jahr 1935, also wo irrsinnig viele Dokumente drin sind, die das einfach belegen, ja, wer dort gewohnt hat. Natürlich sind nicht alle registriert, aber sehr, sehr viele. Und es steht genau, was mit denen passiert ist, wo die hinkommen sind, wann sie gestorben sind. Ja. Aber seitens der Gemeinde hat es keine Auseinandersetzung gegeben. Und das war für mich einfach der Grund, dann dieses Projekt zu initiieren. Und das ist mir verwehrt worden. Und da hat es dann einfach auch sehr viele Proteste gegeben.
Mit welchen Argumenten haben die das verwehrt?
Ja, dass endlich einmal Schluss sein soll mit Auseinandersetzung und Aufarbeitung. Ja. Dass das schon so lange her ist und dass die Städten damit nichts zu tun hat. Ja. Ich meine, das ist einfach absurd. Ja? Wie kann man sagen, Kirchstetten hat damit nichts zu tun? Ich meine, das ist ein ja, kollektives Trauma. Ja.
Da war dann noch das Argument, dass 95% der Leute, die heute in Kirchstetten wohnen, jetzt keine direkten Täter sind. Wie findest du das?
Ja, keine Ahnung. Also da weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Ja. Mir geht es einfach darum, weil ich einfach weiß, davon bin ich überzeugt, dass ein Grund, ja, warum die Verhältnisse jetzt so sind, wie sie sind, ja, ist einfach, dass man sie mit der Geschichte nicht auseinandergesetzt hat oder erst zu spät begonnen hat. Ja. Und was Roma anlangt, ich meine, das ist der absolute Horror. Erstens einmal, wie spät es begonnen hat. Und ja, ich meine, sehr viel hat sich auch nicht getan. Mittlerweile gibt es schon mehr, aber für mich ist das Grundübel, glaube ich, dass also, ja, vieles aus dem Ruder gelaufen ist. Oder, ja. Und das treibt mich an. Also das möchte ich irgendwie immer wieder vor Augen führen.
Inwiefern ist dann Kirchstetten symptomatisch für Österreich?
Ja, also sehr symptomatisch für Österreich.
Ist es dann noch Teil deines Werks, dass du einen Diskurs in der Gesellschaft, in der österreichischen Gesellschaft anstoßen willst, wie mit Gedenkkultur umgegangen wird? Also A, wie damit umgegangen wird und B, dass überhaupt stattfindet?
Ja, also und vor allen Dingen, mir ist es ja immer wieder begegnet, ja, dass Leute, also schon ältere Leute, gesagt haben, na, wir haben das alles nicht gewusst. Ja. Und im Grunde genommen ist das schon, ja, ich weiß auch nicht, also ich mache das nicht nur jetzt für die Gesellschaft, oder, sondern ich mache das in erster Linie auch für mich, damit ich mir persönlich nichts vorwerfen muss, ja, von wegen, ich habe es nicht gesagt oder ich habe es nicht gezeigt oder wie auch immer. Also, dass man dann einmal nicht sagen kann, nein, wir haben das nicht gewusst. Ja? Und ein wesentlicher Teil ist natürlich auch, ich lebe ja jetzt, ja, und die gegenwärtige Situation, nicht nur für Roma, aber für Roma halt speziell, ist einfach absoluter Horror. Und deshalb, also da fühle ich mich einfach auch verpflichtet, in irgendeiner Form mich damit auseinanderzusetzen. Und andere auch zu zwingen, sich damit zu beschäftigen.
Wie nimmt das die Roma-Community so auf?
Ja, ich habe irgendwie nicht sehr viel zu tun mit der Roma-Community. Ich kenne einzelne Roma und mit einigen bin ich auch befreundet. Und manche finden das super, was ich mache. Und einige lehnen es ab und finden es arg. Also, ja. Aber das von dem lasse ich mich nicht beeinflussen. Also das ist mir eigentlich ganz egal. Ich kann nur sagen, als Erfahrung, also wie ich damit begonnen habe, mich mit meiner Familiengeschichte zu beschäftigen, das sind mir irrsinnig viele Steine in den Weg gelegt worden seitens der Roma-Community, von wegen, ich tue die Totenruhe stören und die Gräber schänden und, ja. Aber wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Und mittlerweile, damals war das natürlich total schlimm für mich, aber ja, heute ist mir nichts mehr fremd und, aber sowas kommt eigentlich jetzt nicht mehr. Aber es gibt sicher welche, die meine Arbeiten ablehnen. Bestimmt sogar. Ja.
Thank you.
Roma Memento, Zukunft ungewiss? Das ist ein Film von Marika Schmidt aus dem Jahr 2012. Im ersten Teil des Films wird gezeigt, in welcher bitteren Armut Roma in Serbien leben. Dann sieht man Marika Schmidt mit ihrer Mutter Holunder pflücken. Aus dem Off und später in der Frontale erzählt Margit Schmidt über ihr Leben als Waisenkind in einer Pflegefamilie. Sie erzählt von Benachteiligung, von physischer Gewalt, von Ablehnung. Marika Schmidt fragt immer wieder aus dem Off nach, fragt nach dem rassistischen Gehalt dieser Diskriminierungen, fordert zum Erzählen auf. Dann erzählt Margit Schmidt vom Kinderheim. Ihre Situation ist dort nicht besser. Schließlich spricht sie davon, dass sie als junge Erwachsene eine Frau traf, die fragte sie: Weißt du, wer du bist? Ich war mit deiner Mutter im Konzentrationslager.
Wie war das dann speziell auch für deine Mutter, Teil deiner Werke zu werden und dass ihre Geschichte auch veröffentlicht wird?
Ja, also das kann ich jetzt nicht so sagen, weil zum Beispiel in meinem ersten Film, da hat sie ja dann geweigert. Zuerst war sie ja damit einverstanden. Es hat ja Filmaufnahmen gegeben, schon bei während meinem ersten Film. Aber ja, das ist ja vorher ausgeartet, ja, weil da ist mir ja gelungen, da habe ich eine Schwester gefunden von meiner Mutter. Die beiden haben nichts gewusst voneinander, ja. Und die haben sie dann getroffen und ich habe das dokumentiert und werde das natürlich auch in meinem Film zeigen. Und das war aber dann ganz, ganz schlimm. Also bis zum Rechtsanwalt und. Also die wollten dann nicht mehr vorkommen in dem Film und so. Ja. Und das Interview, das ich mit meiner Mama dann gemacht habe, das war einige Jahre später. Und ja, da hat sich bei meiner Mama einfach auch was entwickelt. Für die war das total schlimm. Also die Geschichte, die ihr da präsentiert habe, sie hat ja vieles nicht gewusst und ja. Und die folgenden Arbeiten, wo meine Mama vorkommt, da war sie ja gar nicht mehr da, also da war sie schon tot. Und den Film habe ich eigentlich auch erst veröffentlicht, wie sie schon tot war.
Den Film über sie?
Mhm, genau. Roma Memento, Zukunft ungewiss.
Auch völlig unabhängig davon, ob man jetzt nur selber Filme macht über die eigene Familiengeschichte, ist ja schon die Auseinandersetzung und das Nachfragen, das Recherchieren und auch, du hast zum Beispiel von deiner Oma ein Foto recherchiert, mühsam. Wie hat da deine Mutter darauf reagiert, dass sie da, dass du dieses Foto dann hattest zum Beispiel?
Ja, schlimm. Also ich habe mich total gefreut, wie ich das Foto gehabt habe. Und für meine Mama war das irgendwie total schlimm, dieses Bild zu sehen von meiner Oma. Ja, eh klar. Also das einzige Bild, das existiert und das im KZ, also im Konzentrationslager. Ja, und es ist natürlich kein fröhliches Bild, ja. Und meine Mama hat aber damit irgendwie kaum umgehen können. Für sie war das sehr, sehr schmerzhaft. Überhaupt die ganze Auseinandersetzung. Sie hat das ja mehr oder weniger mit niemandem außer mit mir und mit der Cousine von meiner Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin, thematisiert. Ja, sonst hat meine Mutter mit niemandem gesprochen und hat das auch immer mir als Kind schon gesagt: Ich soll das niemandem sagen. Also, meine Mutter hat sie immer geniert, ja. Ich glaube, bis zum Schluss. Es war dann, also, ja, im Laufe der Zeit und so ist es dann immer besser geworden. Sie hat dann sogar ein paar Jahre vor ihrem Tod zu mir gesagt: Na, also, wenn jetzt wer weiß von den Nachbarn oder so, dann ist mir das auch egal, ja. Aber das war ein langer Prozess und ein sehr schmerzvoller Prozess.
Mir fällt da ein, dass es eine gewisse Auseinandersetzung darüber gibt, wie man Fotos, die in KZs entstanden sind, von Tätern, also Täterfotos, wie man damit umgeht. Hast du da eine spezielle Position dazu?
Na, eigentlich nicht. Also es gibt ja überhaupt immer wieder die Frage, wie geht man mit solchen Sachen um? Ja, kann man die so einfach publizieren irgendwo oder ausstellen. Also ich glaube schon, das kommt immer drauf an. Also es braucht natürlich für manche Sachen braucht es immer einen Zusatz. Also ist vielleicht nicht so gut, wenn man die einfach so ohne serviert, ja. Aber ich finde, man sollte Sachen schon sagen.
Also in Kontext sozusagen, um das Bild mitliefern, damit das verstanden wird als das, was es ist.
Auf jeden Fall.
Eine lästige Gesellschaft. Das ist ein Film von Marika Schmidt aus dem Jahr 2001. Sie selbst ist im Film zu sehen, wie sie in Archiven recherchiert. Sie sucht nach Dokumenten, nach Informationen über ihre Großmutter, über ihre Familie. Viele Familienmitglieder wurden während des Nationalsozialismus ermordet. Man sieht, es ist ein mühseliges Unterfangen. Marika Schmidt öffnet Türen in Archiven, stellt den Angestellten immer wieder ähnliche Fragen nach Akten, in denen sie Hinweise auf das Schicksal ihrer Familie sucht. Sie wird fast immer weiterverwiesen. Die Angestellten sind nicht immer kooperativ. Und dann findet Marika Schmidt Hinweise, Namen, und sie ist wie elektrisiert. Sie fährt nach Ravensbrück, Buchenwald, Auschwitz und Bernburg. Sie setzt sich diesen Orten aus, ist entsetzt. Sie zündet in der Gaskammer von Bernburg eine Kerze für ihre Großmutter an. In Auschwitz steht sie am Ort des Zigeunerlagers, Block 22. Es fängt an zu regnen. Und sie sagt, der Himmel weint.
Und magst du erzählen, wie der Prozess war, wie du das Bild praktisch überhaupt in Besitz nehmen konntest, wie du dazu kamst?
Ja, das war also sehr, sehr aufwendig. Also, wie gesagt, ich habe an das Bundesarchiv geschrieben und das eben wegen einem Foto. Und die haben mir dann zurückgeschrieben, ja, also es gibt ein Foto und ich muss dann die Verwandtschaft nochmal bestätigen und ja. Und dann habe ich so eine Papierkopie gekriegt und die war dann über das Gesicht, war die gefaltet. Und dann habe ich wieder hingeschrieben, dass ich ein richtiges Foto haben will. Und dann haben sie gesagt, okay, also das ist ausgelagert, das läuft über ein Fotoarchiv und da muss ich dann, weiß ich nicht mehr, 400 Schilling oder so, das war damals noch in Schillinge, 200 Euro oder 250 Euro, sogar ein bisschen mehr, muss ich bezahlen und dann bekomme ich das Foto. Also irrsinnig mühsam und aufwendig, aber es hat sich ausgezahlt. Also für mich war das irgendwie, wie ich das dann gehabt habe, ich habe mich total gefreut. Obwohl es traurig ist, ja, aber für mich war das ja ganz, ganz wichtig. Und ich finde es aber, ich persönlich finde es irgendwie arg, dass ich für ein Foto von meiner Großmutter dann nur bezahlen muss. Ja, das einzige Foto, das existiert. Und dann kann man sich vorstellen, wie viel meine Mutter das war, ja, mit, weiß ich nicht, wie alt das damals war, auch schon 60, über 60, ja, das erste Mal ihre Mutter zu sehen, das Bild.
Du lachst jetzt? Ich vermute, das ist Zynismus?
Naja, also, weil ich es einfach schräg finde, ja, das einzige Bild und dann voll aufwendig, bis ich zu dem Foto gekommen bin. Ja, das war ja nicht so, okay, ich überweise jetzt schnell online und dann kriege ich das die Woche drauf. Sondern das war, weiß ich nicht, wie lange ich da drauf gewartet habe.
Und dann wurden da noch so Urheberrechte und sowas ins Feld geführt? Entsinne ich mich?
Ich wollte dann das Foto in meinem Film veröffentlichen und da wollten sie dann noch Abgeltung haben, ja, Fotorechte. Und da habe ich dann wieder hinschreiben müssen, also, dass ich das überhaupt nicht einsehe und wieso, also, wieso soll ich dann noch was zahlen? Das ist meine Großmutter. Aber das war dann eh kein Problem, sie haben es eh eingesehen, aber trotzdem mühsam. Genauso wie Auschwitz, ja, die wollten von mir Geld haben für das, dass ich dort drehe, ja, für das, dass ich dort meine Familie recherchiere und das filmisch dokumentiere. Habe ich auch hinschreiben müssen, war dann auch okay, ja, aber trotzdem, also mühsam. Und ich habe ja das von vornherein, die haben ja gewusst, dass ich da als Privatperson recherchiere. Ich habe das vorher schon hingeschrieben, also in dem Schreiben steht das ja, dass es da um meine Familie geht. Ja.
Also kannst du dir das erklären, warum die das so schwer machen?
Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. entweder sie sind so oberflächlich und lesen nicht ordentlich, ja, oder ich hoffe, dass es so ist, weil alles andere wäre ja, keine Ahnung.
Also, um es nochmal zusammenzufassen, also die machen dir als eine Nachfahrin von einer Überlebenden der Vernichtung, machen es dir total schwer, die ganz wenigen Dokumente zusammenzutragen, aus Archiven dir kopieren zu lassen, die überhaupt irgendwie von der Existenz deiner Großmutter berichten. So. Also das.
Ich muss dazu sagen, also das ist ja ein generelles Problem. Das ist ja nichts Aktuelles, das ist ja schon sehr lang her mittlerweile. Das war 2000, das ist fast 17 Jahre her. Ja.
Hat sich was verändert seitdem?
Es hat sich schon was verändert. Es hat sich damals schon was verändert, weil wie ich begonnen habe zu recherchieren, war es ja zum Teil immer nur so, dass es für Privatpersonen ganz, ganz schwierig war. Und das hat sich mittlerweile schon verändert. Also es ist jetzt viel leichter, an Dokumente zu kommen oder Kopien davon. Das hat sich Gott sei Dank verändert.
Die Sprache kommt vor der Tat. Das ist eine Ausstellung von Marika Schmidt aus dem Jahr 2017. Diese Arbeit war an einem Bauzaun angebracht, der auf einer Wiener Einkaufsstraße steht, auf der Maria-Hilfer-Straße. Marika Schmidt hat zahlreiche historische Zeitungsartikel recherchiert und zeigt in ihnen rassistische und koloniale Sprache auf. Ein Ereignis, das in den Artikeln beschrieben ist, ist der sogenannte Menschenfresserprozess von Košice Ende der 20er Jahre. Viele Roma wurden gequält, um Geständnisse von ihnen zu erzwingen. Zur Finissage der Ausstellung wurde einer dieser alten Texte gelesen. Zur Finissage dieser Ausstellung wurde einer dieser alten Texte gelesen. Da beschreibt ein Psychiater, was für Formen von Gewalt er auf die angeklagten Roma ausübt, um ihnen moralische Minderwertigkeit zuzuschreiben.
Du hast auch noch von anderen Recherchemöglichkeiten berichtet, die jetzt durch Digitalisierung möglich sind, und zwar speziell für dein Werk Sprache kommt vor der Tat.
Ja, es gibt also von der Nationalbibliothek in Österreich gibt es eben jetzt dieses Online-Archiv, also dieses alte Zeitungsarchiv, die verschiedensten Zeitschriften, ab, weiß ich nicht, 1800 oder ein bisschen später, bis 1945. Und da habe ich eines Tages begonnen zu recherchieren über Roma. Ja, und da habe ich halt angefangen und boah, das hat mich dann nicht mehr loslassen, weil das ist für mich wie ein Paradies. Ja. lauter schlimme Sachen, aber sehr, sehr interessant. Und während dieser Recherche bin ich ja auf diesen Menschenfresserprozess gestoßen, der von 1927 bis 1929 in der Slowakei, Košice, also damals Tschechien, stattgefunden hat. Und das ist eine ganz, ganz arge Geschichte, die eigentlich überhaupt nicht, bis heute nicht, aufgearbeitet wurde. Ja, mit dem hat sie kaum jemand, also die Forschung hat sie da überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Es gibt ein paar ungarischsprachige Abhandlungen und zwar englische, aber so deutschsprachig gibt es überhaupt nichts. Und das finde ich aber sehr, sehr schade und eigentlich geht das nicht, weil dieser Prozess war so wichtig, so maßgebend für die spätere Verfolgungsgeschichte.
Inwiefern?
Ja, erstens einmal, also war das seitens den Medien war das einfach ein Wahnsinn, ja, wie die da berichtet haben und was die da berichtet haben und wie viel davon bis heute in den Köpfen hängen geblieben ist. Und auch die beteiligten Personen, ja, zum Beispiel der Psychiater, der damals der Gutachten dann gemacht hat über die Angeklagten. Man muss sich vorstellen, das waren zum Teil über 100 Personen, die da angeklagt waren, ja, zu Geständnissen geprügelt worden sind und. Also ganz, ganz eine arge Geschichte. Und dieser Psychiater, der hat auch, ich meine, arge Sachen formuliert, der war auch beteiligt eigentlich. Beziehungsweise, ja, es ist, also, der gilt heute noch in Tschechien als einer der Väter, ja, ich zitiere es jetzt, Väter der Psychoanalyse, ja, dieser Typ. Ist mittlerweile schon tot, aber erst 2003 ist eine Büste installiert worden von ihm in der Krankenversicherungsanstalt oder so. Und mir war das einfach wichtig, das nochmal zu zeigen, beziehungsweise, ja, also, nämlich in Gegenüberstellung, ja, was da, ich meine, Kosice, Tschechien, das ist der absolute Horror heute für Roma. Und das hat einfach auch damit zu tun, weil es da einfach keine Auseinandersetzung und keine Beschäftigung gegeben hat.
Du hast da eine Plakatwand gestaltet, die in Wien an einem Bauzaun aufgehängt wurde, im öffentlichen Raum, damit Leute das lesen können.
Also das war irgendwie so, ich habe eine Ausstellung gemacht, wo ich also meine Recherche aus diesem Zeitungsarchiv, aber da ist es nicht nur um diesen Prozess gegangen und vor allem geht es da auch um Dokumente, die ich in der anthropologischen Abteilung im Naturhistorischen Museum recherchiert habe. Und da habe ich immer Ausstellungen gestaltet. Und dann, also nachdem der Zeitraum dann vorbei war, die Ausstellung zu Ende war, habe ich mir gedacht, dass es eigentlich schade ist, wenn jetzt nichts mehr damit passiert. Und vor allem Dingen waren diese Plakate, also die waren wirklich auf diesen Raum konzipiert, wo ich es gesagt habe. Also die hätte man dann nicht einfach abnehmen können und wieder woanders installieren. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass das eigentlich super wäre, weil auf der Marienhilfestraße in Wien, das ist Einkaufsstraße, die sehr frequentiert ist und wo es zwischendurch immer wieder so Bauzäune gibt, die rassistisch beschmiert werden. Ja? Sieht man auch in meinem Film, warum die Wunde offen bleibt. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch super, wenn man die Ausstellung dann einfach dort installieren könnte auf dem Bauzaun. Und dann, ja, also die Möglichkeit bietet, dass die Vorbeigehenden, ja, sich das anschauen.
Und haben Sie sich angeschaut, oder?
Ich habe schon den Eindruck gehabt, aber ich bin die ganze Zeit dort stehen geblieben. Also, ich habe schon den Eindruck gehabt. Aber allerdings, ich bin dann am nächsten Tag wieder vorbeigegangen. Und da haben dann schon einige Plakate gefällt, ja. Also wesentliche Plakate, also sehr, ja, wo ich habe auch so Grafiken gemacht, so Plakate. Es hat so einen Refugee Guide gegeben, ja, den das Innenministerium herausgegeben hat. Ja. Ein ganz arger Reiseführer für Flüchtlinge. Also wirklich so was Arges. Also wie ich das gesehen habe, das war für mich Wahnsinn und es hat überhaupt keine Proteste gegeben. Ja, also wenig, nichts eigentlich. Und dieser Folder ist überall aufgelegen oder liegt immer noch auf in sämtlichen Institutionen und so. Also wirklich ganz, ganz arg. Und ich habe mir gedacht, boah, da muss ich was machen. Und da habe ich 5 Plakate gestaltet, ja, zu dem Folder. Und die kommen unter anderem auch als Teil in dieser Ausstellung vor. Und das war ein riesen Plakat, das war 2,30 Meter mal, weiß jetzt nicht, aber riesig. Und das hat dann gleich gefällt, am nächsten Tag. Und auf dem Plakat war interessanterweise, ist da auch so ein Screenshot gewesen, ja, von der Polizei, so Polizei-News, wo eben gestanden ist, ja, also Trickbetrüger werden gesucht und ja, dunkle Gesichtsfarbe, dunkle Haarfarbe, vermutlich Sinti und Roma. Ja. Das hat gefällt, das Plakat, das war dann nicht mehr da. Und am dritten Tag war dann fast alles schon weg. Also man hat keine Freude gehabt, das lange anzuschauen. Aber das ist mir egal gewesen. Für mich war das wichtig, dass das zumindest einmal eine Zeit lang dort hängt und ja.
Oh, ich bin sprachlos. Naja. Aber schön, dass du da noch drüber lachen kannst. Also.
Ja, also mein Humor, wenn ich den einmal verliere, Der ist zwar eh ganz eigen, mein Humor, aber ja, da kann ich schon lachen.
Aber nochmal zurück zu diesem Audiostück. Also es hat eine Sprecherin so einen Text angesprochen.
Ja, genau, das bin ich abgedriftet. Das war so, eben und bei dieser Ausstellung in der Galeriewerkstatt Nu, da habe ich eine Lesung zusätzlich gemacht zu der Ausstellung. Also bei der Eröffnung habe ich eine Lesung gemacht und habe aus diesem aus der Zeitungsrecherche, die sich auf den Prozess bezieht, habe ich eben eine Lesung gestaltet. Und gelesen hat, das war auch super, eine ehemalige Lehrerin von mir, die ja Schauspielerin ist, die habe ich gefragt, die hat gelesen. Das kann man sich im Internet also anhören und so. Ich würde das dringend empfehlen, weil das, wie gesagt, also das sind Dokumente, die schon uralt sind mittlerweile, aber die bis heute wirken.
Also was mich an diesem gelesenen Text berührt hat, war, dass eben tatsächlich jemand spricht. Also sonst sind solche historischen Recherchen meistens verschriftlicht. Also da werden Texte abgeschrieben aus Akten und man kann die dann lesen. Und ich finde, das eigene Lesen berührt auf eine andere Art und Weise, als wenn man so einen Text gesprochen hört. Also ich finde, dass der dann sehr körperlich wird, weil eben ein menschlicher Körper den ausspricht. Ich habe gemerkt, es ist eine Schauspielerin, also eine, die weiß, wie man spricht, wie man den Text verkörpert. Und da ist mir das nochmal anders nahegegangen, dass dort ein Psychiater in den 20er Jahren irgendwelchen Leuten Geständnis in den Bauch geredet hat im Prinzip.
Ja, und nicht nur der Psychiater, sondern auch alle anderen, die da damals beteiligt waren. Ja? Also der Staatsanwalt und die Polizei und ja, keine Ahnung, wer noch alle.
Also ich meine, es gibt halt sicherlich keine Person mehr, die man ausfindig machen könnte, die das damals erlebt haben, sowohl Opfer als auch Täter, vermute ich. Das ist zu lange her. Und deswegen frage ich mich, oder ich frage auch dich, was für eine Rolle spielt das? Also wie kann man das Leuten emotional nahebringen, was damals passiert ist, jenseits von Lesen? So, das ist, ich hebe da ab auf die Wirksamkeit von Schauspielerei, also vom Lesen von Texten und von Audio. Ist das auch mit einer Wirkung oder einer Funktion deiner Kunst?
Ja, also für mich war das einfach nochmal wichtig zu zeigen. Ja? Deshalb auch der Prozess zu zeigen, dass das im Grunde genommen, was Roma und Sinti anlangt, das Bild oder die Haltung oder so, dass sich das wirklich nicht verändert hat. Bis heute nicht. Und der Prozess ist halt auch Teil davon.
Also ein besonderes Extrembeispiel davon, oder?
Ja, besonderes Extrembeispiel, ja. Ich weiß nicht, also wie gesagt, das war ja alles nur vor den Konzentrationslagern. Ja, also. Und ja, einfach die Haltung gegenüber Sinti und Roma, die war einfach immer schon ganz, ganz schlimm. Und da hat es überhaupt keine Solidarität gegeben und gar nichts. Also im Grunde genommen ist ja damals das Menschsein abgesprochen worden, ja. Und das wirkt bis heute, ja. Es gibt, das ist ja immer nur so. Also jetzt natürlich nicht von allen, aber trotzdem.
Was hast denn du so demnächst vor in der Zukunft?
Jetzt mache ich einen Katalog, Sprache kommt von der Tat, als Katalog, als Publikation. Wo ich also vieles, was ich in der Ausstellung gesagt habe, hineinbacke, aber auch viele Sachen, die ich noch nicht publiziert habe. Der Katalog wird keine persönlichen Dokumente enthalten, sondern da möchte ich meine Recherche präsentieren, aus dem Zeitungsarchiv mit verschiedenen Themenschwerpunkten und meine Recherche aus der Abteilung, also aus der anthropologischen Abteilung im Naturhistorischen Museum, wo ja auch sehr viele Akten über Roma und Sinti zu finden sind, auch Zigeunerschädel, ja, die immer noch so bezeichnet werden, die dann in einer Vitrine stehen. Ja. Und für mich persönlich ist das einfach arg, weil wieso, also stehen da, weiß ich nicht, 500 Schädeln herum. Ja, nicht alles Zigeunerschädel, aber wieso stehen die da immer noch herum? Warum hat man die nicht irgendwie, weiß ich nicht, rückgegeben oder beerdigt oder weiß ich nicht, ja? Also mir geht es im Grunde genommen bei diesem Katalog um Rassismus, ja. Ich möchte das irgendwie sagen, also so Parallelen. Also es geht irgendwie um Rassismus und die Kolonialzeit, das spielt natürlich eine große Rolle. Und die Nazis waren ja nicht die Ersten, also die haben ja diese Rassetheorien ja gar nicht erfunden. Ja, das hat ja schon viel, viel früher begonnen und das möchte ich eben sagen in dem Katalog. Also so eine Gegenüberstellung mehr oder weniger von damals und heute. Vergangenheit und Gegenwart.
Danke. Also dein Werk geht einfach weiter. Du führst es fort und du baust es aus.
Solange ich kann, werde ich das tun. Ja. Ja.
Das Thema Rom unterstrichen Rom, ja. Ja.
Radio Roma-Respekt.
Subjekt. Ne?
Komm mal, Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom Subjekt, unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein.
Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen
Rom, ja.
Die werden abgeschoben.
Radio Roma-Respekt.
Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Rom, ja.
Unterstrichen, ja.
Radio Roma-Respekt.